Cem Özdemir und Manuel Hagel haben es geschafft. Nach einem teils kontroversen Wahlkampf haben die Politiker von Bündnis 90 Die Grünen und CDU eine Koalition in Baden-Württemberg geschlossen. Grün-Schwarz vereint damit rund 60% der abgegebenen Stimmen auf sich, ist eine wirklich große Koalition. Größter Wahlsieger war jedoch die AfD. Sie konnte um rund 9% zulegen und erreichte 18,8% der Stimmen. Damit ist die AfD im Ländle mit Abstand die größte Oppositionspartei und mehr als dreimal so stark wie die SPD mit 5,5%. Als sich der Landtag in Stuttgart konstituierte, gab es allerdings Streit um die demokratische Beteiligung der AfD. Sie soll keinen Posten in der Führung des Landtags bekommen, also weder als Landtagspräsident noch als Landtagsvizepräsident. Darüber sprechen wir nun mit Joachim Kuss. Er ist Abgeordneter der AfD und kandidierte für das Amt des Landtagsvizepräsidenten. Herr Kuss, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Golme. Ich freue mich, dass wir uns heute mal sprechen können.
Zunächst einmal zu den Aufgaben des Landtagsvizepräsidenten. Welche Bedeutung hat das Amt im Parlament? Was genau macht er?
Wie in allen anderen Parlamenten auch. Der Vizepräsident ist der Stellvertreter des Präsidenten oder der Präsidentin und sie springen ein, wenn eben der Präsident verhindert ist, die Versammlung zu leiten oder, und das kommt noch dazu, er hat natürlich auch gewisse Repräsentationsaufgaben, den Landtag insgesamt mit seinen Aufgaben in der Bevölkerung zu vertreten. Insofern denke ich, ist es wichtig, dass eben in diesem Gremium oder in dieser Spitze, also es geht ja nicht nur um das Gremium, das Präsidium, da sind wir zwar vertreten, also mit 5 Mitgliedern, aber das Präsidium ist da insgesamt 23 Mann stark, aber wir haben in der Präsidentschaft selber keine Vertretung. Und das ist aus unserer Sicht für die größte Oppositionspartei, sind jetzt eben nicht vertreten in diesem Gremium. Das halten wir für demokratisch äußerst fragwürdig.
Die Präsidentin, der Vizepräsident hat auch ordnende Funktionen. Jetzt haben wir da mit Thomas Strobel einen CDU-Mann als Präsidenten und mit Muterem Aras von den Grünen auch als Vizepräsidentin eine sehr erfahrene Politikerin. Warum will die AfD dann unbedingt einen eigenen Landtagsvizepräsidenten stellen?
Es geht bei dieser Präsidentschaft um mehr als nur einfach das Tun und das Doing, sondern es geht auch darum, um die Repräsentation gegenüber dem Wähler und auch gegenüber dem Volk. Und da sehen wir eine große Lücke, auch eine Gerechtigkeitslücke, dass eben die Opposition da überhaupt nicht vertreten ist. Und da kommt noch ein weiteres Argument dazu. Die Aufgabe des Landtags ist ja, die Regierung zu kontrollieren. Ja, das ist ja mit das größte Recht und das wichtigste Aufgabe des Landtags, die Kontrollfunktion. Und wenn jetzt die Vertreter der Präsidentschaft nur aus den Fraktionen kommen, die die Regierung stellen, wo bleibt dann da die Kontrolle? Also das halte ich für äußerst, äußerst problematisch, dass sich die Regierung im Grunde genommen selbst kontrolliert. Das darf eigentlich nicht sein.
Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, den Aspekt der Ordnungsrufe und der Strafen. Der AfD wird ja immer vorgeworfen, sie seien richtige Flegel und Pöbler. Und deswegen bekommen sie auch die meisten Ordnungsrufe und die meisten Strafen, beispielsweise im Deutschen Bundestag. Also sitzen da vorne diejenigen, die über diese Strafen entscheiden?
Ja, das stimmt. Wir können dann zwar im Präsidium, in dem Gesamtgremium, können wir dann zwar immer wieder sagen und anregen und rügen, dass eben hier übermäßige Ordnungsrufe erteilt worden sind. Nur es bringt im Endeffekt überhaupt nichts. Aber aus meiner Sicht und so wie ich das wahrnehme, das ist oft lächerlich, was da passiert. Ja, es gab vor kurzem eine Zusammenstellung, glaube ich, von der Beatrix von Storch. Die hat mal so einige der Ordnungsrufe so ein bisschen mal aufgeführt und Revue passieren lassen. Und wenn man das sich anhört, dann muss man sagen, da tut sich die Präsidentschaft kein Gefallen, wenn sie so mit der AfD umgeht, mit der eigentlichen wahren Opposition, die es da drin ist. Also das ist wirklich lächerlich.
Jetzt wird allerdings von den Regierungsparteien darauf hingewiesen, dass es ja eine Landesverfassung gibt. Und da ist nicht notiert, dass sie ein Recht auf einen Vizepräsidenten haben.
Das ist richtig, aber es gibt Gepflogenheiten, wie man eben mit solchen Parlamentssachen umgeht. Es gibt ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel auch, dass die Ausschussvorsitze an die Opposition vergeben werden müssen. Zum Beispiel auch der größte oder nicht der wichtigste, nämlich der Finanzausschuss, soll üblicherweise an die Opposition gehen. Jetzt wird es zum Beispiel auch nicht erfolgen bei uns in Baden-Württemberg. Und das sind alles so Dinge, die sind nicht verfassungsrechtlich, sozusagen nicht abgesichert und auch nicht in der Geschäftsordnung expressis verbis benannt, Aber es ist eben eine gute Gewohnheit und diese guten Gewohnheiten, die werden jetzt über Bord geworfen. Aber nicht nur bei uns, sondern sie werden ja jetzt in vielen anderen Landtagen und sogar im Bundestag werden Gesetze gemacht und um irgendwie noch zu verhindern, dass die stärker werdende AfD irgendwie ihren Einfluss quasi ausweiten kann und ihre auch wichtige Aufgabe der Opposition und der Kontrolle wahrzunehmen. Und das halte ich schon für sehr bedenklich, dass man eben versucht, in Rheinland-Pfalz macht man das jetzt auch noch mit dem alten Landtag. Und im Bundestag hat man das vor einem Jahr gemacht, um da die Schuldenorgie ins Leben zu rufen. Und in Sachsen-Anhalt wird das gemacht. Und bei uns in Baden-Württemberg macht man es sozusagen auf die sanfte Art.
Man hat es doch aber jetzt auch gemacht. Also in der vergangenen Legislatur gab es doch zwei Landtagsvizepräsidenten. Und in dieser Legislatur wird es die nicht geben, weil man nicht möchte, dass sie kandidieren, beziehungsweise dass sie einen Job bekommen. So kann man zusammenfassen, nicht wahr? Aber die Abstimmung ist jetzt ja tatsächlich gelaufen und sie haben unterlegen. Also Muterim Aras hat 106 Stimmen bekommen, sie haben 33 Stimmen bekommen, 35 Mitglieder hat ihre Fraktion, 2 Stimmen waren ungültig, die stammen wahrscheinlich auch von ihren Fraktionen. Aber auch diese Abstimmung ziehen Sie in Zweifel. Was war das Problem?
Ja gut, weil der Wahlzettel einfach nicht korrekt war. Das ist der Punkt. Er war verwirrend. Das sieht man daran, dass eben 2 ungültige Stimmen da waren. Das einzige Mal, dass ungültige Stimmen da waren bei diesem ganzen Abstimmungsprozedere. Und aus meiner Sicht ist es einfach nicht korrekt, wenn man einen Bewerber, der auch wieder aus der Mitte des Landtags vorgeschlagen wird, wenn der nicht in gleicher Art und Weise auf dem Stimmzettel steht, wie eben der schon draufgedruckte. Da würden wir jeden Stimmzettel bei uns, den wir bei unseren Kreiswahlen und im Landesverband diese Wahlen, die da stattfinden, da würden jeder, würde es da an die Decke gehen und sagen, das ist keine gleiche Wahl und da sind die Chancen nicht gewahrt und deshalb ist es aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung.
Der Name der Grünen-Kandidatin stand tatsächlich drauf, ihrer stand nicht drauf. Man konnte ihn dann ergänzen, unter eigener Vorschlag konnte man ihren Namen raufschreiben. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass Sie mehr als 35 Stimmen bekommen haben oder ist das nicht eine Petitesse?
Ich glaube, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Natürlich hätten wir wahrscheinlich nicht mehr Stimmen bekommen. Aber allein die Tatsache, dass eben es dann noch 17 weitere Nein-Stimmen gab, also bei der ersten Wahl vom Herrn Strobel, zeigt ja, dass eben die Fraktionen auch nicht einig sind. Ja, das heißt, da gibt es intern auch offensichtlich Brüche und gewisse Vorbehalte, nicht nur gegen den Herrn Strobel, sondern auch bei, es war ja bei der Frau Aras, da waren wir sozusagen diejenigen, aber auch sie hat ja nicht alle Stimmen bekommen von ihren Leuten. Und am nächsten Tag, als der Herr Cem Özdemir gewählt wurde, da war es ja noch gravierender, da kamen ja noch weniger Stimmen aus der Koalition. Also das ist schon, finde ich, interessant zu sehen, wie sich da schon Sollbruchstellen quasi aufmachen. Und ich glaube, es war für viele CDUler, war das jetzt eine verlorene Chance, dass sie sagen, okay, wir hätten eigentlich gern hier eine Koalition mit der AfD eingegangen, aber die Treueschwürer, die waren eben stärker.
Dass da Tricksereien angewendet werden, um die AfD von gewissen Posten fernzuhalten, das kann gar keiner bestreiten. Ich denke bloß an den Alterspräsidenten. Das war immer der Älteste, aber als dann der Älteste von der AfD war, dann war es nicht mehr der Älteste, sondern der Dienstälteste. Und sowas sehen wir in den vergangenen Jahren immer wieder. Aber das Argument, warum das so sein muss, darüber müssen wir nochmal sprechen. Das Argument gegen die AfD lautet ja, dass sie, ihre Partei, Ämter missbraucht. Deswegen darf man ihnen die Ämter gar nicht anvertrauen. Und als Beispiel wird dann auch die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags genannt. Dort leitete ein Alterspräsident der AfD die Sitzung und später hat dann das Landesverfassungsgericht eingegriffen und ist ihm auf die Füße getreten, weil er sich nicht verfassungskonform verhalten hätte. Ist die AfD also wirklich ein Risiko für parlamentarische Institutionen?
Also ich habe das nirgendwo festgestellt, dass wir da ein Risiko wären. Wir werden immer professioneller und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben auch sehr gute Leute. Und wir sind diejenigen, die sich wirklich auch nicht nur den Worten nach, sondern auch in den Taten nach wirklich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Uns etwas anderes vorzuwerfen und wir wären eine Gefahr für die Demokratie, das ist einfach nur absurd. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dieses Argument.
Dann habe ich noch ein letztes für Sie und das lautet, die AfD macht die demokratischen Institutionen verächtlich oder auch die Institutionen, die demokratietragend sind, beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die Bundesregierung oder ja auch die Landesämter für Verfassungsschutz. Und weil Sie solche Institutionen verächtlich machen, können Sie nicht eingebunden werden in demokratische Prozesse.
Auch dieses Argument ist meines Erachtens fehlerhaft, denn wir kritisieren nur falsche Entscheidungen und falsches Verhalten von diesen Institutionen, die wichtig sind. Keine Frage, ich habe schon mal gesagt, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist für uns wirklich Anker, Grundlage für unseres Handelns. Und wir wollen überhaupt nicht die Demokratie abschaffen oder den Staat in irgendeiner Form verächtlich machen. Aber wenn sich einzelne Behörden oder Dienststellen oder auch Personen, es sind ja meistens immer auch Personen, wenn sie eben contra legem oder sonst irgendwo sich gegen diese Institutionen selber richten und gegen die Regeln, die wir eben schon immer hatten, vor allem auch gegen das Grundgesetz, dann muss es erlaubt sein, das auch in aller Schärfe zu kritisieren und das klarzumachen, dass das eben nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann als böser Bube beschimpft wird, nur weil man auf den Schmutz hinweist, dann ist das aus meiner Sicht nicht fair und das muss möglich sein.
Dieser Vorwurf der Verächtlichmachung stammt übrigens vom SPD-Fraktionschef Sascha Binder, also einem Parlamentskollegen von Ihnen, ist ja auch ein Oppositionskollege. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der anderen Oppositionspartei SPD? Wie stark ist bei der SPD der Gedanke ausgeprägt, dass man eine starke Opposition in Baden-Württemberg machen muss?
Ich habe noch keinen direkten Kontakt mit Herrn Binder gehabt und wir werden das sehen, ob sie sich da wirklich als Opposition benehmen. Gestern bei der Wahl des Ministerpräsidenten, da hat man so ein bisschen gespürt, okay, dass sie da mit uns auch gegen diese neue Regierung sind und noch stimmen. Aber das war bis jetzt alles. Ich glaube nicht, dass die SPD da eine ganz große und eigenständige Rolle spielen wird. Es wird ihnen schwerfallen, mit 10 Leuten die Ausschüsse adäquat zu besetzen und dort eine gute Arbeit zu machen. Das können wir aber mit 35 sehr gut leisten für unser Land und für unsere Bürger.
Abschließend noch ein anderes Thema. Gestern war Christi Himmelfahrt, also ein wichtiger christlicher Feiertag. Derzeit läuft in Würzburg der Katholikentag. AfD-Politiker sind dort allerdings nicht willkommen. Sie sind Vorsitzende der Christen in der AfD. Wie blicken Sie auf die beiden christlichen Amtskirchen als Christ und als AfD-Politiker?
Also als Christ blutet mein Herz, wenn ich sehe, wie eben die Amtskirchen sich immer weiter von ihrer eigentlichen Aufgabe wegbewegen, nämlich der Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist eine große Tragik und das spüren auch ganz viele Menschen und deshalb verlassen Hunderttausende jedes Jahr die beiden Amtskirchen. Dass aber die Amtskirchen sich so ganz offiziell und wirklich manifestieren als Gegner der AfD, das ist eine weitere Tragik, die eben übrigens auch zu diesem Verdruss, glaube ich, beiträgt, dass man einfach sagt, was haben die Kirchen eigentlich für eine Aufgabe? Warum müssen sie so ein AfD-Bashing betreiben? Das ist doch nicht in Ordnung. Und wenn wir dann eben ganz konsequent immer wieder quasi ausgeladen werden von diesen Kirchentagen, sowohl evangelisch als auch katholisch ausgeschlossen werden, auch von einer Teilhabe in allen diesen Gremien und Organisationen, die kirchennah sind, dann ist das, finde ich, eine große Tragik für unser Land. Und man tut da Millionen von Wählern Unrecht, die gerne Christ sind und die mit Überzeugung Christ sind, die aber sich nicht mehr von den Amtskirchen repräsentiert fühlen.
Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ist gestartet und verhindert gemeinsam mit der SPD die demokratische Teilhabe der AfD. So jedenfalls sieht es die AfD und so sieht es der AfD-Abgeordnete Joachim Kuss. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Golme, für das Gespräch.